Zum heutigen Fachgespräch begrüße ich ganz herzlich den Stefan Detmers. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Stefan, danke für die Einladung.
Sehr gern. Das Thema, das wir miteinander behandeln, und so haben wir uns auch getroffen in dem Turm, ist psychische Gesundheit. Ich würde gerne einsteigen mit einer Erkenntnis, die ich in den letzten 2-3 Jahren habe. In Coaching von Fachleuten aus der Sozialarbeit, Sozialpädagogik aus den Handlungsfeldern, aber auch in der Studienberatung von Studierenden, die soziale Arbeit studieren, merke ich, dass das Thema der psychischen Belastung immer grösser wird. Mhm. Immer diffiziler, immer wichtiger, immer gewichtiger und immer belastender. Mhm. Erlebst du das auch und gibt es Gründe, gibt es Erklärung, warum das so ist?
Also ich erlebe es auch, aber ich will das gar nicht auf mich als Erlebnisfokus beziehen, sondern es gibt ja auch genügend Hinweise über die Gesundheitsberichterstattung der Kantone und so weiter, dass da ein Zuwachs zu verzeichnen ist. Gründe sozusagen gibt es vielfältig. Man muss natürlich überlegen, das sind nicht nur psychische Dimensionen, die da eine Rolle spielen, sondern man muss das Ganze verstehen als auch eine biopsychosoziale Perspektive. Also als eine Fragestellung, was passiert eigentlich in meinem sozialen Leben oder was passiert eigentlich über körperliche Beanspruchung oder über psychische Belastung, damit es dazu kommt. So. Und zweite Frage, die sich dann stellt, sind Menschen genügend vorbereitet, um mit den Herausforderungen, die so im Alltag auf sie zukommen, umzugehen?
Ja, und dort steige ich jetzt als erstes ein. Du bringst es ja jetzt nur schon mit dieser Umschreibung auf den Punkt, dass es ja im beruflichen Alltag von Menschen, von Fachleuten in der sozialen Arbeit unglaubliche auch Drucksituationen gibt. Ich erwähne Fachkräftemangel, der dazu führt, dass ich nicht genügend Ressourcen habe. Auf zweiten Punkt komplexe Situationen, wo Menschen sind, wo im Unterstützungskontext sind, können entsprechend reagieren. Und dann gibt es daraus Erwartungshaltungen, die fast nicht mehr erfüllbar sind. Mhm. Und dann gibt es zusätzlich noch halt außerberufliche Lebenssituationen, die auch belastend sein können. Dass man am Schluss kommt auf den Punkt, ja, wie treibt ein Mensch das überhaupt?
Bist du jetzt bei den Kolleginnen und Kollegen in der sozialen Arbeit eher
jetzt
sozusagen?
Bin ich mal dort, ja.
Genau, dass wir uns da mal hinbewegen. Das ist ja eine wesentliche Frage, warum soziale Arbeit so hoch belastet ist, dass es auch abbildbar ist über zum Beispiel Daten zur Fragestellung Burnout. Ne, als eine wesentliche Fragestellung der psychischen Belastung. Das heißt, du hast Themen angesprochen wie Fachkräftemangel und wie auch sozusagen Belastung im Job. Das sind Trigger, die natürlich eine Rolle spielen. Aber möglicherweise muss man das ein bisschen auch mal aus einer anderen Perspektive sehen. Was sind denn nachher am Ende eben auch Belastungsmomente, die man vermeiden könnte? Also wo geht es nicht nur um das Thema Fachkräftemangel oder Belastung, sondern um die Fragestellung, wie kann man eigentlich mit einer vernünftigen Ausstattung und einer vernünftigen auch persönlichen Kompetenz, aber auch den strukturellen Rahmenbedingungen so arbeiten, dass es funktioniert.
Und sag doch noch etwas, jetzt hast du drei Elemente erwähnt, weil sonst verlieren wir da ein Stück weit. Ausstattung, oder? Du hast gesagt, was müssen wir denn an der Ausstattung ändern? Was müssen wir da innen beachten, damit die belastenden Momente, die belastenden Situationen nicht gleich wirken?
Also wir brauchen mehr Erkenntnis darüber, was notwendig ist, um Bedarf und Bedürfnisse zu erfüllen, die notwendig sind, um Klientinnen und Klienten vernünftig zu beraten, zu begleiten. Das heißt, der Zugang zu Kennzahlen, der Zugang zu validen Instrumenten, zur Darstellung, was ist denn am Ende angemessen quasi in Beratungssettings, die Frage ist nicht beantwortet. Das ist in vielen Arbeitsfeldern eben relativer Schätzwert, was angemessen ist, quasi mit Komplexitäten umzugehen. Wir brauchen also ganz konkrete Hinweise, was brauchen wir an Zeitstruktur, an Qualitätskriterien, um gut arbeiten zu können. Also wie funktioniert gute soziale Arbeit, in welchen Settings?
Da heißt Forschung über die Arbeitssituation und über die Arbeitsstruktur von sozialer Arbeit, egal mal in welchen Handlungsfeldern, die fehlen. Wir haben da nicht genügend Erfahrung.
Wir haben nicht genügend Erkenntnis. Also wir haben sozusagen zu der Fragestellung, was sind eigentlich die Komplexitäten, mit denen wir zu tun haben in der Praxis, in der Beratung, in vielen Arbeitsfeldern, nicht gelöst. Also wir haben ja sozusagen eine Logik von Input und Output und Outcome und so, aber was es dazwischen an Komplexitäten gibt, das haben wir nicht erfasst. Und die soziale Arbeit ist durch ihre holistische, ganzheitliche Perspektive natürlich sehr empfänglich für Komplexitäten. Das heißt, das, was wir bearbeiten teilweise, bearbeiten andere Professionen nicht. Das müssen sie auch nicht. Aber wenn ich den Alltag fokussiere, die Lebensführung, die Frage der Lebensweltbegleitung, dann sind das hochkomplexe Fragestellungen, mit denen wir unsere Kollegen alleine lassen. Die sind teilweise alleine in einem Fallbezug und müssen damit umgehen. Und das ist echt eine wirklich große Belastung, auch inhaltlich. Und was dazu kommt, ich glaube, dass der Bachelorstudiengang alleine nicht ausreicht, um diesen Komplexitäten zu genügen.
Auf das komme ich noch, Stefan. Oder? Das ist natürlich etwas, ja, wo du mich abholst. Was muss die Ausbildung zur Verfügung stellen, um diese Belastung
nachzunehmen?
Ja, auf das komme ich noch. Ich würde gleich noch zuerst noch mal zurückkommen. Du hast vorhin so gesagt, die Ausstattung. Du sagst, hey, es fehlt uns wirklich nachvollziehbare, in sich griffige Forschungsergebnisse, wo man könnte dann auch ableiten, was wäre die Konsequenz im Veränderungsbedarf. Ja. Der zweite Punkt hast du noch gesagt, ja, wie sieht es denn überhaupt aus mit der individuellen Beschaffenheit von diesen Fachleuten?
Ja.
Wie könnte man denn das aufnehmen? Also wie komme ich an die individuelle Beschaffenheit? Da würde ja ein Stückchen heißen, was muss jemand mitbringen, um überhaupt eine soziale Arbeit im sozialpädagogischen, sozialarbeiterischen Kontext zu machen?
Ja,
wie komme ich denn auf das?
Also mir geht es weniger um die Frage, gibt es sowas wie Voraussetzungen, die man mitbringt, charakterlich oder von der Haltung oder so alleine. Das ist gar nicht mein Thema. Die Frage wird sein, wie muss ich mich aufstellen im Studium und was muss ich sozusagen am Ende langfristig im Blick nehmen, wie ich sozusagen relativ gut da durchkomme und auch gesundheitlich stabil arbeiten kann. Also ich muss eine eigene Frage von Gesundheitsförderung aktiv für die soziale Arbeit im Blick nehmen, auch für mich selber, wenn ich dort tätig bin. Also die Themen, die unsere Klientin betreffen, auch für mich übertragen. Also wie kann ich mich so aufstellen, fachlich, aber auch in der Frage der Reflexion, dass es mir gelingt, diese Herausforderung zu bewältigen. Und da gibt es einige. Das eine ist, haben wir eine Spur, wo wir folgen können. Das eine ist zum Beispiel das Trippelmandat von Staub-Bernasconi, dass ich überlege, wie muss ich mich fachlich so aufstellen, dass es professionell gelingt, gut zu arbeiten? Und wie kann ich mit einer guten ethischen Haltung quasi dem begegnen, was auf mich zukommt? Und ich glaube, vieles von dem, was in der Praxis passiert, ist nicht reflektiert. Das macht die Sache schwer.
Ja, ich meine, du machst natürlich jetzt unglaublich viele Fässer auf mit deinen Äußerungen und ich liebe viele offene Fässer.
Das war doch deine Absicht.
Ja, klar. jetzt hast du gesagt, wir müssen uns noch überlegen, mit was für Ausgangslage gar nicht in ein Studium. Machst du einen Unterschied zwischen der Studienmotivation und der Studieneignung und der Berufsmotivation und Berufseignung?
Also es gibt eine Eignung und es gibt eine Motivation, wie du sagst. So, die Eignung wird nicht geprüft. So, die ist auch schwer herleitbar am Anfang des Studiums. Also ich würde mir nicht anmaßen zu definieren, ob man mit 20 geeignet ist, Wege zu gehen. Das zeigt sich im Rahmen des Verfahrens. Das merken ja auch in anderen Berufen. Professoren merken wir, dass Menschen, die 10 Jahre Medizin studiert haben, plötzlich merken, sie können gar nicht so gut mit Menschen arbeiten und sind da gar nicht so sozusagen geeignet, für sich selber in der Selbstwahrnehmung das zu tun und gehen neue Wege. Weil das prosoziale Verhalten oder die Idee, etwas Sinnhaftes zu tun, das betrifft ja viele Studierende. Die kommen ja nicht hierher, weil sie das nicht suchen, sondern die wollen ja was Sinnhaftes tun. So, aber es wird unterschätzt, dass ein Studium soziale Arbeit eben nicht nur das fördert, was prosozial ist, sondern es ist ein hochanspruchsvolles akademisches Studium, wo eben auch mit einer hohen Reflexion und wissenschaftlichen Fundierung Interventionen abgeleitet werden. Das heißt, die Erwartungshaltung ist eine hohe, die wir an Studierende stellen. Es geht aber gar nicht um die Qualität des Studiums, sondern am Ende, was kommt dabei rum für Adressatinnen und Adressaten? Ja, also die bestmögliche Intervention sozialer Arbeit ist das Ziel. Und da sind wir alle nur ja quasi Katalysatoren. Wir sind nur diejenigen, die das übertragen. Aber eigentlich wollen wir Studierende dazu bringen, auch ein Selbstverständnis zu entwickeln, dass sie die bestmögliche Leistung erbringen für unsere Adressaten. Und das ist manchmal mein Eindruck, ganz kritisch und selbstkritisch, dass uns das nicht immer gelingt. Selber über die Lehre, also es ist jetzt keine Frage dieser Hochschule, sondern grundsätzlich, ob wir wirklich so aufgestellt sind, dass uns das gelingt über die Lehre und ob die Haltung und Einstellung von Studierenden auch immer diesbezüglich funktioniert. Das heißt, da sind wir dann eben weg von der Motivation, kommen wir jetzt zu einer Fragestellung der Haltung und aber auch der Eignung. Und wer nicht bereit ist zu reflektieren, wer nicht bereit ist, sich sozusagen diesen Mühsal zu ergeben, sich damit zu beschäftigen, dass es auch anspruchsvoll ist, in der sozialen Arbeit zu wirken, hat aus meiner Sicht keine genügende Eignung, dieses Studium zu absolvieren.
Mhm. Da ist ja dann der Teil, wo man den Spannungsbogen sicher am Schluss von dem Fachgespräch nochmal schliessen. Wo sind denn die Punkte, die zu diesen psychischen Belastungen führen? Oder? Wo ja dann ganz stark können, bis zu Krankheitsbildern führen. Ja. Bis zu Situationen, wo jemand muss aus dem Beruf rauskommen, weil er einfach die belastenden Momente nicht mehr kann ertragen. Ich komme nochmal zurück, du hast die drei Punkte erwähnt. Der dritte Punkt, den du gesagt hast, der für mich sehr einleuchtend ist, würde aber von dir noch gerne hören, wie da in deiner Ausdifferenzierung ist, nämlich so die strukturelle Bedingung, wo Sozialarbeit, Sozialpädagogik stattfindet. Sag noch etwas da dazu.
Gerne. Also wir haben ja vielfältige Arbeitsfelder, Praxisfelder. Und die haben ja jeweils eigene Rechtsgrundlagen und Strukturen und so weiter. Aber trotzdem gibt es ja eine Ähnlichkeit in der Belastungssituation. So, das sehen wir ja durchaus in vielen Arbeitssettings. Und möglicherweise ist es einfach nochmal deutlich zu prüfen, es hat sich was verändert in der Sozialgesetzgebung. Es ändert sich permanent was in der Frage der Ökonomisierung, der Durchstrukturierung von Maßnahmen, der gewollten Dimension von Wirkung, die aber nicht valide dann auch abgebildet wird, wie man es machen könnte. Und die Verantwortung für das Gelingen wird der einzelnen Fachkraft zugeordnet, der einzelnen Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin in ihrer Verantwortung mit Klientin was zu tun. Es sind aber ganz andere Rahmenbedingungen, die sich da erschweren. Wir haben heute ganz andere Verwerfungen in der Gesellschaft. Wir haben höhere Fluchtbewegungen. Wir haben Armutsdimensionen. Die soziale Ungleichheit wächst. Das heißt, die Belastung für unsere Klientinnen und Klienten wächst an und damit aber auch die Komplexität, die auch wiederum durch soziale Arbeit bearbeitet wird. Gleichzeitig haben wir aber nicht zwingend immer die Arbeitsbereiche und Arbeitgeber, die das in den Blick nehmen, auch zu überlegen, wie können wir hier über eine fachliche Weiterentwicklung, eine Professionalisierung unsere Mitarbeiter fördern und schulen. Wir sehen das in vielen Settings, dass man eher auf Fluktuation setzt, also dass man sagt, okay, wer nach 3 Jahren ausgebrannt ist, der geht, kommen ja immer wieder welche nach. Ist ja nicht sozusagen unser Problem. Jetzt aber in Verbindung mit dem Fachkräftemangel müssen die Träger in Zukunft anders agieren.
Ja, das ist ja auch so ein Teil, wo wir uns überlegen müssen, wie und in welcher Form müssen denn Grundlagen von Arbeitssettings sein, damit wir gegenüber den Menschen, die im Unterstützungskontext sind, oder, wo unsere Expertise ja brauchen, auch von dem profitieren können. Also, man weiss ja, dort, wo die Grundlagen nicht gegeben sind, werden immer mehr Menschen, die in der Betreuung, in der Beratung, in der Begleitung sind, verwaltet. Ja. Administriert, oder? Ja. Das ist ja so eine Gefahr, die dann nachher bei den Adressaten von der sozialen Arbeit ankommt. Bevor wir so den Link noch machen, wo sind denn die Wechselwirkungen zwischen den Adressaten? Da können ja Kinder, Menschen mit Behinderung, mit Verhaltensmuster sein. Noch gern mit dir, so, uns annähern an psychische Gesundheit. Und das ist ja auch so etwas, wo fast inflationär überall so aufploppt. Ja. Ich möchte gern dich fragen, was sind denn Indikatoren von einer psychischen Gesundheit? Gibt's da? Kann man überhaupt das irgendwie rahmen, was man denn meint unter der psychischen Gesundheit?
Also wir jetzt gibt es verschiedene Wege, wie wir da rangehen. Also man könnte jetzt eine medizinische Logik ansetzen, also ein biomedizinisches Modell, sage ich mal. Dann haben wir quasi den Zugang auch in eine klassische psychiatrische Versorgung. Das wäre eine Perspektive. Das ist aber gar nicht für uns in der sozialen Arbeit der einzige Weg, um das nochmal vernünftig zu prüfen, sondern es geht ja auch um die Frage, gibt es noch weitere Erklärungsmodelle und so weiter, die dazu führen, also Stressvulnerabilitätsmodelle oder andere Aspekte, die da bei der Entstehung eine Rolle spielen. Eins ist klar, der Zusammenhang zwischen sozialer Unterstützung, sozialer Kohäsion und der Entstehung von psychischen Störungen scheint im Moment eine ganz wesentliche Frage zu sein. Das heißt, Menschen, die vereinsamen, die alleine ihre Sachen bewältigen müssen, die nicht mehr die Unterstützung haben aus dem Kontext ihrer Familie, aus dem Freundeskreis, aus ihren Angehörigen, die haben ein höheres Risiko, psychische Erkrankungen zu erleiden. Der gesellschaftliche Entwicklungsstatus ist aber so, dass immer mehr Menschen nicht mehr in sozialen Bezügen in der Form leben. Also das ist ganz deutlich.
Quantitativ nimmt die Menschenmenge zu.
Ja.
Nimmt sie auch qualitativ, also von der qualitativen Frage zu?
Na, das verlagert sich. Also die Verbindung in Strukturen, in soziale Netzwerke verändern sich. Das kann man ja ganz klar auch anhand von Zusammenhängen zwischen psychischer Störung und sozialer Unterstützung, gibt es ja ganz viele Studien, die das auch belegen, nochmal darstellen. Das ist also der soziale Faktor. Die soziale Dimension spielt also eine relativ große Rolle bei der Frage, ob psychische Krankheiten und Störungen in welchem Ausmaß auch immer entstehen. Also, und das ist nicht nur eine genetische Disposition oder es ist nicht nur eine psychische bewältigungsfehlende Bewältigungsstrategie oder Coping-Strategie, sondern es geht auch um soziale Dimension. Und die sind gerade für uns in der sozialen Arbeit hochrelevant, weil wir ja auch quasi diese soziale Kohäsion, diesen Zusammenhalt normativ im Blick haben. Das ist ja auch die internationale Ausrichtung der International Federation of Social Work. Die sagt das ja ganz klar, dass der soziale Zusammenhalt eine ganz wesentliche Zieldefinition sozialer Arbeit ist. Und das ist das, was tatsächlich auch durch soziale Arbeit geleistet wird in der Praxis.
Mhm. Probiert die nochmal festzunageln. Wenn ich jetzt jemandem erkläre, wo nicht aus dem Fachbereich soziale Arbeit kommt, ja, gibt's allgemein gültige, allgemein zuweisende Kriterien, was unter psychischer Gesundheit überhaupt verstanden wird?
Ja, also du kannst dich jetzt dann, wenn du konkret werden willst in diese Definition, dann kann man über die Weltgesundheitsorganisation, über WHO-Definitionen gehen. Was ist Gesundheit, was ist Krankheit, was ist psychische Gesundheit? Und da kommst du immer wieder auf die Spur biopsychosoziales Verständnis. So. Oder du kannst das auch einordnen über eine Gesundheitssystemlogik. Dann arbeitest du aber mit Klassifikationen, zum Beispiel ICD-10 oder ICD-11 oder so. Also wo man symptomorientiert über Deskription beschreibt, was gibt es für die und die Störung für Symptome, die man dann zuordnet.
Ja.
So. Das ist sozusagen auch die Grundlage für die Zuordnung in die Hilfesysteme.
Ja. Oder ich frage so genau, und ich glaube, da ist dann auch für unsere Logik greifbar und abhandelbar, nämlich die Frage, was muss ich machen, woran merke ich, woran merkt mein Partner, woran merkt mein Umfeld, dass ich psychisch gesund bin, dass ich stabil unterwegs bin, dass ich tragend bin, leistungsfähig bin. Oder das sind ja dann so die, ja, Bezüge, ja, wo man dann kann auch sagen, was muss ich machen, damit ich wieder leistungsfähig bin.
Ja, genau. Also da wäre die Frage, also da drehst du das jetzt um, ne? Also jetzt sagst du, was hält mich denn gesund? Also da bist du ja
so. Da wäre dann der nächste Schritt.
Ja, ja, da bist du, das ist auch ziemlich raffiniert gerade, das zu drehen. Aber in Richtung nochmal, was hält denn Leute psychisch gesund? Aber bevor man das macht, muss man ja auch die andere Seite kennen, ne? Also die Frage, was sind denn die Belastungssituationen? Und wenn ich weiß, dass zum Beispiel soziale Isolation ein Problem ist, dann ist ein Aspekt, wenn ich merke, dass ich mich isoliere, wenn ich merke, dass ich isoliert werde von anderen, weil psychische Störung ist auch häufig gebunden mit Stigmatisierung und mit Ausgrenzung, ja, das sozusagen geht von zwei Seiten aus, dann gibt es einen Hinweis. Wenn Menschen leiden, wenn sie subjektiv leiden und sagen, ich habe einen Leidensdruck und ich fühle mich nicht mehr wohl, und es geht dir um Wohlbefinden, was mich in meinem Alltag behindert, dann ist das ein Hinweis darauf, dass da möglicherweise Unterstützungsbedarf notwendig ist.
Ja. Und jetzt bleibe ich nochmal bei dir. Wenn man jetzt so definiert, sei das über die WHO, über die Klassifizierungen, was sind denn die Symptome, was sind die Symptomatiken, wo ein Stück weit genau benannt worden sind? Was bedeutet das für mich, wo jetzt im Feld der sozialen Arbeit tätig ist und ich nehme an mir solche Symptome wahr? Also ich kann nicht mehr schlafen, ich habe Angst, wenn ich zur Arbeit gehe, ich fürchte mich vor bestimmten Standortbestimmungen, vor Einzeldiensten, die ich habe, vor Situationen, vor Teamsitzungen, oder? Du merkst, oder? Es ist ganz stark.
Wobei sozusagen du da eine Grauzone ansprichst, also nicht alles, was du beschreibst, ist automatisch geht jetzt in psychische Störung oder sowas. Aber es gibt Belastungsmomente, wo man merkt, die kriege ich jetzt nicht mehr bewältigt. So. Also muss ich mir überlegen in meinem Job, wer sind jetzt meine richtigen Ansprechpartner? Und habe ich den Mut, habe ich den Zugang, das jetzt mal zu öffnen? Also nicht im Team zwingend, aber in der Gesundheitsversorgung. Also dass ich sage, ich bin auch selber jetzt in der Situation, mir da Unterstützung zu holen. Das ist im Übrigen eine völlig normale Geschichte, weil psychische Störungen sind in der epidemiologisch so bedeutsam, dass wir sowieso in irgendeiner Weise häufig in der Familie oder im Bekanntenkreis damit zu tun haben. Ja, also niemand wird von uns sich ernsthaft darüber aufregen, wenn eine Kollegin eine Grippe hat oder sich ein Bein gebrochen hat. Das wird niemand interessieren. Aber eine psychische Störung ist schon eine Geschichte von, sofort wird gefragt, wo war die Belastung? Was hast du nicht auf die Reihe gekriegt? Wo warst du nicht gut noch resilient aufgestellt? Und so weiter. Also diese Zuordnung von Verantwortung bei psychischen Störungen ist relativ schnell gegeben.
Ja.
Noch schlimmer bei Sucht und Abhängigkeit.
Ja.
Da wird ja noch eine Charakterschwäche ausgemacht, quasi, was natürlich totaler Unsinn ist.
Ja,
eine psychische Störung ist nichts anderes wie eine somatische und es betrifft viele Menschen. Und wenn ich es merke, ich gehe doch auch mit einer anderen Erkrankung, mit Zahnschmerzen zum Zahnarzt oder zur Zahnärztin, damit habe ich kein Problem. Und da tun wir uns merkwürdigerweise schwer, mit der Sorge entstehen daraus Folgeprobleme, die ich jetzt noch nicht übersehen kann.
Ja. Ich komme noch mal ganz zum Anfang zurück, wo du gesagt hast, uns fehlen eigentlich auch wirklich die guten Zahlen, oder? Die wissenschaftlich beleiteten Zahlen hinsichtlich, wo und in welcher Form entstehen welche Störungen oder da drinnen welche psychischen Belastungen. Jetzt meine Frage. Gibt es keine Zahlen, wo feststellbar, dass zum Beispiel im Bereich der sozialen Arbeit, von den Handlungsfeldern, zum Beispiel Krankheitstage, stärker geworden sind. Und die Krankheitstage in einen Kontext oder in eine Kausalität gebracht worden sind, wären das nicht Zahlen, wo man könnte sagen, abrufbar und die belegen ein Stück weit das belastende Moment in dem Handlungsfeld, in dem Berufsfeld, wo man müsste.
Ja, es gibt die Zahlen der Erwerbsunfähigkeitstage oder der AU-Tage oder so, also wo Menschen sozusagen nicht arbeitsfähig sind. Da gibt es ja über die Krankenversicherung Statistiken und es gibt es in vielen Ländern, also wo quasi über die Krankenversicherung das abgebildet wird. Interessanterweise ist beim Thema Burnout die soziale Arbeit als Berufsgruppe, als Professionszugang relativ weit oben. Also da haben wir Daten. Aber nicht qualitativ. Also wir wissen nicht genau, was sind denn am Ende in der Komplexität des Alltags die Belastungsmomente.
Okay, wir haben quantitative Zahlen.
Wir haben quantitative Zahlen. Wir können aber nicht genau sagen, was sind die elementaren Bestandteile.
Ja.
Und das werden keine einzelnen Faktoren sein. Und es wird ein Zusammenspiel sein von Unzufriedenheit, von hohen Belastungen, von einer hohen Empathie, die auch Folgen hat. Ja, sozusagen immer mit den Leuten mitzuspielen und mitzuschwimmen emotional hat auch einen Belastungsmoment. Auch zu sehen permanent, dass ich in Klientinnen, Klienten habe in schwierigen Lebenssituationen, das macht ja auch was mit mir. Ja, und dann habe ich möglicherweise noch einen Trigger zu Hause, dass die Familienstruktur nicht so richtig optimal läuft, dass ich Vorgesetzte habe, die da auch irgendwie nicht so richtig mitspielen und ein Kollegium, was irgendwie auch nicht einen richtig guten Zusammenhalt bietet.
Mhm.
So, also da kommen die Sachen zusammen und ich glaube, es geht eher darum, in Zukunft zu überlegen, wie müssen sich die Einrichtungen so aufstellen, dass sie auch gesundheitsförderlich für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind.
Und jetzt mache ich nochmal so ein bisschen, oder den Link. Ich weiss aus Coachings von Kadermitgliedern, die sagen, ich merke, dass meine Mitarbeiter sich ein Stück weit schwierigen Berufssituationen entziehen. Zum Beispiel Krankheitstage, oder? Wo einfach sagt, ich bin krank und sie wissen genau, oh, am nächsten Tag kommt ein schwieriger Dienst, eine schwierige Berufssituation. Oder dass sie sagen, sie stellen auch fest, dass sie nicht mehr präsent sind, proaktiv präsent sind, sondern dass sie sich zurückziehen.
Ja.
Also sie erleben solche Situationen und das ist noch spannend gewesen. Für sie sind da Bewältigungsstrategien, um mit solchen belastenden Momenten umzugehen.
Ja.
Ist das ein Teil, wo man sagen könnte, da müsste man berücksichtigen, wenn es um die Situation geht? Irgendjemand macht es denn noch, oder? Also irgendjemand ist denn da. Irgendjemand macht denn den Dienst. Und da führt wieder zu einer Kumulation von belastenden
Momenten. Ja. Aber die Frage wird dann sein, was ist die Strategie? So, also die Strategie, damit umzugehen, professionell. Und die ein Denkfehler, glaube ich, den wir häufig haben in den psychosozialen Arbeitsfeldern, ist die, dass das runtergebrochen wird auf die Person, die es betrifft. Also dass wir sagen, jetzt kriegst du noch ein bisschen Coaching und dann kriegst du noch mal eine Stunde Supervision und dann machst du ein bisschen Sport und dann gehst du machst eine gesunde Ernährung und dann fährst du in Urlaub und gehst wandern und dann achtest du mehr auf dich. Diese Achtsamkeitsdimension, die verleitet dazu, die Rahmenbedingungen nicht mehr im Blick zu nehmen. Also die Leute kommen ja nicht nur in die Situation, weil sie persönlich das nicht auf die Reihe kriegen. Das ist ja gar nicht nur das Thema. Und das ist möglicherweise auch gar nicht das große Thema, sondern wie sind die Settings, wie sind die Arbeitsbedingungen, die Rahmenbedingungen. Und da ist sozusagen Organisationsgrad der Kolleginnen und Kollegen, das zu formulieren, Forderungen zu stellen, natürlich relativ gering. Aus meiner Sicht, aus einem Kontext der gesundheitsbezogenen sozialen Arbeit, geht es auch darum, die Rahmenbedingungen stärker zu beforschen, zu überlegen, was bedeutet das im KESS-Bereich oder in der Arbeit mit behinderten Menschen oder in der Sozialpsychiatrie tätig zu sein, mit diesem Arbeitsumfeld, mit diesen Belastungen und so weiter. Also da brauchen wir mehr Zugänge.
Mhm. Und jetzt sprichst du natürlich etwas an und jetzt sind wir im Jahr 2025 und merken und wissen und erfahren und hören von überall her Sparprogramm. Sparprogramm in der Bildung, Sparprogramm in der sozialen Arbeit. Und da, wo du sagst, impliziert ja ganz klar, wir brauchen auch Ressourcen, um das entsprechend aufzufangen. Wir brauchen personelle Ressourcen, strukturelle, finanzielle Ressourcen. Und die haben wir nicht.
Die haben wir nicht, weil wir uns nicht darum gekümmert haben. Ich weiß nicht, wie hoch der Forschungsanteil von Einrichtungen, Trägern ist, sozusagen, die da sich auf den Weg machen. Der explizite Nachteil von Fachhochschulen und auch von Kontext sozialer Arbeit ist im Vergleich zu Medizin oder Psychologie, wenn wir Gesundheitsdimension betrachten, wir haben bestimmte Töpfe nicht, die wir nicht anzapfen können. Ja, wir haben strukturelle Benachteiligung in der Drittmitteleinwerbung. Wir haben nicht die Zugänge in der Pharmaindustrie zum Beispiel. Ob man es will, ist eine andere Frage. Aber uns fehlen die Ressourcen, die Mittel, um auch diese Sachen auf den Weg zu bringen. Das können wir aus den Bordmitteln der Hochschule nicht gestalten. Die Träger haben möglicherweise gar nicht das Interesse daran, was zu verändern, weil das natürlich auch kolossale Strukturveränderungen mit sich bringen würde. Zum Beispiel Masterabsolventinnen, Absolventen der Hochschulen sind kaum substanziell eingebunden in den Trägern, bei den Anbietern. Und da wird überhaupt nicht drüber nachgedacht, was die für einen Benefit hätten in der Entwicklung von Einrichtungen zum Beispiel. Also wir haben ein Durcheinander, eine Grauzone in der psychosozialen Versorgungslandschaft, weil die Professionen nicht sauber beschrieben sind in ihren Fähigkeiten, Aufgaben und Zuständigkeiten.
Mhm. Und da, wo du jetzt beschreibst, die Sparmaßnahmen, umgeleitet jetzt auf Bildungsorganisationen von einer Fachhochschule, aber das Gleiche betrifft ja auch die Leistungsersteller, oder? Wie die Einrichtungen, die Sozialdienste, die sind ja auch ganz massiv in diesen Sparkonzepten mitdenkt. Und wenn dort der gleiche Spardruck ist, dann sagt noch oft jemand, ja, zum können auch die Settings, die Arbeitssettings zur Verfügung stellen, die nicht zu belastenden Momenten führen, die können wir nicht, weil uns die Ressourcen fehlen. Also wir können nicht zwei Ausbildete und wir können nicht einmal einen Master anstellen, wie sollen wir denn
das
sagen?
Ja, aber das Bild, was du zeigen ist, ist ja quasi wie so ein Naturgesetz. Also das Sparen ist ein Naturgesetz, was jetzt kommt. So, das sind ja politische Entscheidungen, das entscheiden ja Menschen. So, was ist zu tun? Also ich muss doch in irgendeiner Weise aus der sozialen Arbeit mal rauskommen, aus dieser Opferhaltung, hin zu einer Fragestellung Gestaltung. Also, wo sind die Verbände? Wo sind die Fachverbände, um auch nochmal substanziell zu argumentieren, auch mit Belegen, mit Forschungszugängen, mit einer Evidenzfragestellung, was denn am Ende soziale Arbeit für einen Einfluss hat, für einen positiven Einfluss, um am Ende möglicherweise auch Gelder einzusparen durch eine gute Versorgung. Das schließt sich ja nicht aus. Eine hohe qualitative Versorgung hat ja auch Folgen für eine Nachhaltigkeit in der Versorgungslandschaft. Und das wird nicht gesehen, weil viele Entscheider, und das würde ich jetzt einfach mal unterstellen, den Zugang nicht gefunden haben zu den Inhalten, die soziale Arbeit auch erbringt. Das heißt, die Brücke fehlt. Das hängt damit zusammen, weil wir gewerkschaftlich allgemein in der sozialen Arbeit schlecht organisiert sind. Das ist die eine Dimension. Und weil wir im Vergleich international in der Schweiz, in Deutschland und Österreich relativ schlecht aufgestellt sind im Bereich von Evidenzorientierung. Also wenn ich jetzt, ich mache gerade was zum Thema Krebs, Onkologie und soziale Arbeit und habe eine Arbeitsgruppe und wir checken gerade weltweit die Evidenz für psychosoziale Beratungsleistungen, soziale Arbeit. Da finde ich in China mehr an Sozialarbeitsforschung als bei uns. Wie kann das sein? Ja, also wie ist es, warum ist das hier substanziell und strukturell nicht aufgebaut? Das heißt, um Einfluss zu nehmen, sage ich mal, fachpolitisch, brauchen wir auch eine Argumentationslinie. Und die Argumentationslinie ist forschungsbasiert. Und dann bin ich mir ganz sicher, dass auch Entscheiderinnen und Entscheider in der Kommunalpolitik, in der Kantonspolitik, in der kantonalen Zuordnung, in der Bundespolitik da möglicherweise beeinflussbar sind, im Sinne von, wir machen mal einen anderen Weg.
Ja, weißt, da bin ich wirklich bei dir und würde jetzt eher sagen, dass ich nicht aus der Opferrolle argumentiere, sondern ich auch Realitäten erlebe.
Ja.
Oder? Und ich finde, die Realitäten, die müssen wir benennen. Wir müssen sie klar benennen, wir müssen da innen vielleicht auch den Referenzrahmen benennen, warum ist die Realität, wo wir jetzt leben, in den Einrichtungen, in den Leistungserstellern oder bei denen, die auch da drinnen, die Arbeit, die Basisarbeit machen. So, und jetzt stellen wir fest, wir wissen, was wir machen müssen, um die psychischen Belastungen von den Leuten, die in diesem Bereich arbeiten, zu minimieren. Ich rede nicht mal ganz auslösen. Wir wissen es. Aber das, was wir wissen, können wir nicht entlang von den Ressourcen machen, die wir jetzt zur Verfügung haben.
Also ich sage mal so, das ist alles belegt, also wie psychische Störungen entstehen. Der Zusammenhang mit biopsychosozialen Dimensionen ist relativ gut dargestellt. Es gibt sozusagen einige, also wichtige Studien noch, sozusagen mit höchster Güte, die das darstellen. Die WHO benennt das. Die Ausrichtung der Gesundheitspolitik in der Schweiz ist in die Richtung fokussiert. Und trotzdem gelingt es nicht, am Ende des Hebels das so umzustellen, dass es sozusagen auch Arbeitsbedingungen, Rahmenbedingungen gibt, dass Menschen damit gut leben können, gut arbeiten können. Da, wo wir einsparen werden, hat das unmittelbare Folgen für die Fragestellung der Menschen, die es betrifft. Allein in der Sozialpsychiatrie, wenn du da den Sparhebel ansetzt, in der psychiatrischen Versorgung, dann hast du am Ende möglicherweise einen Zuwachs 10 Jahre später im Kontext von Obdachlosigkeit, von Nichtversorgung. Ist das gesellschaftlich gewollt? Macht das Sinn? Also wie denken Menschen, sowas zu entscheiden, frage ich mich. Das macht mich auch ein bisschen an der Stelle wirklich wachsam, weil ich denke, wie wenig nachhaltig wird dann entschieden.
Absolut. Ja? Aber da renne ich natürlich bei mir offene Türen ein. Oder? Ich weiß, wenn man im sozialpsychiatrischen Kontext probiert einzusparen, hat nachher im Akutbereich unglaubliche Nachwirkungen. Und das sind ja dann viel teurere Ansätze und strukturelle.
Stefan, ich gebe dir noch mal ein Beispiel aus Deutschland, weil ich da lange ja gearbeitet habe. Da gibt es im Sozialrecht des Krankenversicherungsrechts eine Leistung, die nennt sich Sozialtherapie oder Soziotherapie. Soziotherapie, also für die Sozialarbeit ausgerichtet. Das wird kaum verschrieben. Ja, und man hat damals sonst wäre das nicht ins Gesetz gekommen, das total lange geprüft und auch auf Evidenz und auf Sinnhaftigkeit und hat festgestellt, mit dieser Leistung spart man auch an anderer Stelle unglaublich viel Geld ein und es wird nicht umgesetzt, wider besseren Wissens. Und das sind für mich, wenn man so will, Kunstfehler. Das sind Handlungsfehler von politisch Entscheidenden, wenn man das nicht berücksichtigt. Mhm. Das heißt, und ein wichtiger Punkt wird sein in Zukunft, die soziale Arbeit muss in Gremienarbeit, sie muss auch in die Funktion gehört werden bei Hearings. Sie muss eingebunden werden, wenn es um Gesundheitsentwicklung geht. Auch bei Sparmaßnahmen müssen die Folgen bedacht werden. Ja, und Sparmaßnahmen aufgrund von aktuellen Haushaltssituationen vorzunehmen, ohne die Nachhaltigkeit zu berücksichtigen, sind für mich fahrlässig.
Ja, ich nehme nochmal auf, was du in einem so Seitensatz gesagt hast. Eigentlich müssen ja jetzt die Verbände, oder die Zuständigen, die müssen ja jetzt da drin rein die Rahmung bieten, um können, die Dimension und die Herausforderung anzugehen. Jetzt komme ich und sage, müsste jetzt nicht einen Schulterschluss geben zwischen der Bildung, der Fachhochschule, Departement Soziale Arbeit oder von mir aus also Departement Gesundheit, mit diesen Verbänden, mit diesen Institutionen. Und zwar auf dieser Ebene. Oder? Also, dass jetzt wirklich sagt, hey, wir müssen klar anschauen, was sind da drin Forschungsansätze, wo wir müssen jetzt genau anschauen, ja. Was sind ökonomische Bedingungen, was sind Fachentwicklungen, wo wir dran sind, damit wir die Situation können auch nachhaltig.
Ich sehe das genauso wie du, also dass man genau diesen Schulterschluss braucht. Wir müssen eine bürgerliche Bewegung entwickeln für genau diese Dimension. Das machen wir ja nicht für uns. Ja, es geht ja nicht nur um die Arbeitsbelastung oder es geht auch nicht nur um die Arbeitsbedingungen für die Tätigen in der sozialen Arbeit. Das ist ein wichtiger Faktor. Aber wenn das nicht mehr funktioniert, dann gibt es Verliererinnen und Verlierer. Und das sind unsere Adressaten. So, das heißt, ich habe ein Interesse, wenn ich fachlich argumentiere, dass wir eine gute Qualität, eine gute Sozialarbeit, wenn wir eine fundierte Sozialarbeit entwickeln und uns professionalisieren weiterhin, hat das ja dann auch einen positiven Effekt. Und das ist ein gesellschaftlicher Auftrag. Wir machen das ja nicht zum Selbstzweck, sondern wir sind hier in einem Sozialstaat, in einem Rechtsstaat. Das ist rechtlich kodifiziert, dass das hier so passiert. Und darauf müssen wir sozusagen gemeinschaftlich wirken, also in der normativen Argumentation. Und wir müssen aber mehr Hausaufgaben erfüllen in der sozialen Arbeit und Studien auf den Weg bringen, die das nochmal besser belegen. Weil das macht es dann den Entscheidern auch leicht zu sagen, okay, den Weg können wir nicht gehen, weil damit die und die Risiken gebunden sind.
Ja. Drei Punkte, wo ich jetzt gern mit dir noch anschauen möchte oder ausdifferenzieren. Der eine Punkt ist, es gibt ja so Erfahrungswerte. Oder? Also es gibt Leute, die lange in diesem Bereich arbeiten, in dem Berufsfeld arbeiten, in der Handelsgesellschaft, die einfach sagen, so die Erfahrung ist, zum Beispiel, wir haben immer weniger Zeit zur Verfügung. Oder? Es muss alles schneller gehen, es muss alles schneller irgendwo in einer Logik sein, wieder das Auslösen von professioneller Hilfe. Nachhaltigkeit ist fast nicht mehr gegeben. Da drin, mit weniger Nachhaltigkeit, es gibt die Drehtürenpatienten. Oder es gibt so Erfahrungswerte, die man fassen kann, die man in eine Sprache bringen kann. Die sind aber nicht wissenschaftlich fundiert entlang auch von einer entsprechenden Logik. Wie gehen wir mit den Erfahrungswerten um?
Ich nehme mal ein Dreieck ein vom Kopf. Also das sozusagen, es gibt drei Dimensionen der evidenzorientierten sozialen Arbeit. Das eine ist der Erfahrungswert, was du sagst von unseren Kolleginnen und Kollegen. Den müssen wir echt mal uns angucken, weil der wird häufig nicht ernst genug genommen. Also ich finde, die Erfahrungswerte von Kolleginnen und Kollegen, die sind ein unfassbarer Schatz in der Bewertung dessen, was angemessen ist. Warum? Weil sie über Beziehungsarbeit kommen, weil sie häufig Jahre brauchen mit einzelnen Klienten, damit die mal schaffen, von einer Bushaltestelle zur anderen zu fahren. Ja, das verstehen andere gar nicht, was dahinter an Arbeit ist. Und wenn man es nicht gemacht hätte, wäre da sozusagen eine ganz andere Qualität drin. Das heißt, die Erfahrungswerte unserer Kollegin, die systematisch zu erfassen, ist die eine Medaille oder die eine Seite. Medaille hat nur zwei, also ich habe ja drei. Ne? Merkst du, ne? So, also der eine Zugang ist also das Erfahrungswissen zu bearbeiten. Das andere, wo wir zu wenig wissen, ist partizipationsorientiert. Was ist denn das Erfahrungswissen unserer Adressaten? Zum Beispiel Adressatinnen in der sozialen Arbeit, in der Sozialpsychiatrie. Wissen wir da viel? Also wissen wir was über ihre Lebensführung, über was für die ein gutes Leben ist, was die wollen, wie ihr Leben so sozusagen organisiert wird? Sind die eingebunden in Entscheidungen? Ja, also sie dürfen in der Einrichtung mitentscheiden, wie die Küche gestrichen wird, aber wie ihr Lebensentwurf am Ende entwickelt wird, das würde ich gerne wissen. Ja, das wäre die zweite Ebene. Und das dritte, und da sind wir wirklich nicht gut aufgestellt, ist die Frage der externen Evidenz. Das, was ich eben erzählt habe mit weltweiten Studien. Also mal zu prüfen, gibt es eigentlich ja Strukturen oder Erfahrungswerte, die man über kontrollierte Studien auf den Weg gebracht hat. Und wir haben total viel. Wir haben total viel Erkenntnis, aber die wird nicht systematisch zusammengetragen. Das sind die drei Dimensionen, wo ich sagen würde, ja, wir nehmen die Erfahrungswerte von unseren Kollegen total ernst. Wir kombinieren das mit den Erfahrungswerten der Adressatin und das bringen wir in einen Vergleich mit einer Studienlage. Und wir werden feststellen, dass die Sozialarbeit in vielen Arbeitsfeldern trotz dieser widrigen Umstände total gute Arbeit leistet, total bedeutsam ist als gesellschaftlicher Kitt. Ohne soziale Arbeit wäre in vielen Arbeitsfeldern wirklich eine völlige Katastrophe angesagt. Ja. Und die machen es trotzdem, die Kollegen. Und die lassen sich trotzdem drauf ein. Und das zollt uns hohen Respekt. Wir müssen aber das auch zurückspielen den Kolleginnen und Kollegen in der Praxis, auch den Studierenden, dass es nicht nur ihre Verantwortung ist, gut arbeiten zu können, sondern das sind politische Rahmenbedingungen. Und auf die müssen wir Einfluss nehmen, ja. So wie du sagst, ja. Über Verbände in der Kombination mit Hochschulen.
Ja. Der zweite Punkt, den ich mit dir noch ausdifferenziert anschauen will, wir haben da ganz kurz besprochen und gesagt, das Fenster machen wir nochmal auf. Was müssen wir investieren in die Ausbildung, in die Bildungssituation von zukünftigen Fachleuten im Bereich der sozialen Arbeit, Sozialpädagogik? Was müssten wir machen? Also wenn wir das Curriculum entwickeln, wenn wir Bedingungen zur Verfügung stellen, wenn wir Zulassungen, wie du sagst, oder? Wie machen wir? Was müssen wir machen, damit wir in Zukunft den Moment, wo so belastend könnte sein und vielleicht, ich meinte, allenfalls sogar noch verschärft werden, was müssten wir in der Ausbildung in einem Bachelor machen?
Ja. Ich beziehe mich jetzt mal auf, die Sasse hat neues was veröffentlicht zum Thema Qualifikationsdimension oder es gibt das international, also es Ausrichtungen gibt, was ist denn nötig am Ende? Ich glaube, es gibt ein paar Punkte, die man benennen muss. Ich glaube, wir müssen sehr viel Wert drauf legen, dass die Leute hier gut rausgehen und zwar qualitativ mit einer hohen Zufriedenheit im Sinne von, sie können was.
Darf ich ganz kurz nachfragen? Ich sage immer eines von meinen Statements, unsere Austrittsqualifikation, unsere Austrittskriterien müssen anschlussfähig sein an die Eintrittskriterien der Berufe.
So sieht's aus. Ja.
Da wäre so ein...
Hätte ich gerne selber gesagt, aber ist okay.
Danke vielmals.
Nein, aber genau das ist der Punkt. Das heißt, wir müssen ja nicht, wir müssen ja überlegen, wie gehen die Leute raus? Also nach 3 Jahren. Und nochmal ganz klar, realistisch, auch realistisch einschätzen. Ich mache hier einen Bachelor, 3 Jahre oder sowas. Und dann werde ich in ein Arbeitsfeld gegeben, wo ich mit hochkomplexen Fragestellungen, wo ich Psychologinnen und Ärzte und alle schon seit Jahren die Zähne ausgebissen haben an dem Fall. Und jetzt komme ich mit 23 und soll das lösen, das Problem. Ja, ist nicht realistisch. Sondern was ist realistisch, um hier gut rauszugehen? Und ich glaube, wir sind da gut auf dem Weg, aber es ist immer Luft nach oben. Das heißt, eine Handlungsautonomie, eine totale Sicherheit in dem, was ich tue, mit den Methoden, mit den Theoriebezügen, dass ich begründen kann, was ich tue, dass ich also fachlich gut aufgestellt bin, das macht zufrieden, das macht sicher, das bringt mich in eine Selbstwirksamkeit, die gut ist. So. Und nicht immer die kritische Frage stellen, was ist denn, was fehlt in der sozialen Arbeit oder warum ist sie unprofessionell oder warum hat sie ein Technologiedefizit oder was weiß ich. Das bringt ja die Studierenden nicht weiter am Ende, um selbstwirksam und auch mit einem Selbstbewusstsein gut in die Praxis zu gehen. So, das ist eine. Das andere ist, wir müssen möglicherweise überlegen, wie kriegen wir hier auch eigene Gesundheit mehr in den Blick. Also Selbstfürsorge. Die Themen, die notwendig sind, um in meinem beruflichen Alltag mich gut aufzustellen, auch deutlich zu machen, Empathie heißt nicht, dass es deine Probleme sind, sondern Empathie heißt, ich gehe ein Stück weit mit, um die Sachen sozusagen auch nachvollziehbar zu gestalten. Aber ich muss Wege finden, dann auch da wieder los oder davon wegzukommen, in der eigenen psychischen Stabilität. Also wir brauchen Instrumente, um gesundheitsfördernd zu wirken, um salutogenetisch zu wirken, um Risikofaktoren abzuwenden, präventiv zu arbeiten. Das können wir einbinden. Wir haben genug Expertise. Wir haben genügend Kolleginnen und Kollegen, die das drauf haben. Wir haben ja genügend Optionen, das zu machen. Wir müssen es aber substanziell in diese Lehre stärker einbinden. Das haben wir bisher nicht, glaube ich, ausreichend an den Fachhochschulen hingekriegt.
Wenn du es so könntest, einfach frei wählen in einem zukünftigen Curriculum hinsichtlich der psychischen Gesundheit.
Ja.
Was würdest du für eine Unterrichtseinheit gern wählen? Du wärst völlig frei.
Ich bin ja völlig frei.
Du weißt, wärst noch freier als frei. Stefan, du könntest jetzt frei wählen, du hast alle Ressourcen.
Genau, also.
Was wär's?
Also, wenn ich das Thema psychische Gesundheit nehme, und ich gehe mal weiter, sondern grundsätzlich Gesundheit und Störung sozusagen mal den Blick nehme, dann brauche ich als Studierende eine Idee von, was ist denn überhaupt Gesundheit und was ist Krankheit. Also ich muss eine Idee kriegen, wie kann ich es einordnen. Ich muss mich dann aber auch mit Themen beschäftigen, wie zum Beispiel Psychopathologie. Also was heißt denn, eine Depression zu haben? Was ist denn eine Antriebsstörung? Oder was heißt eine formale Denkstörung oder so? Und wie kann das mein Leben beeinträchtigen? Das muss ich ja wissen. Dazu gibt es ja Erkenntnis. Also bezugswissenschaftlich aus der Psychologie, aus der Medizin nochmal zu überlegen. Aber auch, was heißt das, stigmatisiert zu sein? Aus der Soziologie Aspekte zu übernehmen, die dort hochbedeutsam sind. Das sind Aspekte, das würde ich mir wünschen, sowas einzubinden. Aber da nicht stehen zu bleiben, sondern überlegen, die Übertragung. Wie kann ich das nachher am Ende verbinden mit Theorien sozialer Arbeit? Und was heißt das konkret für mich in meiner Aufgabe, Menschen zu, was ist meine Aufgabe als Sozialarbeiterin, hinsichtlich der sozialen Teilhabe, der sozialen Sicherung von Menschen, der Navigation von Menschen in schwierigen Lebenssituationen? Was heißt das konkret, mit so einer Störung begleitet zu werden? Was heißt das für mich, im Grunde auch mich selber zu schützen?
Ich höre da ja immer wieder von Studierenden ganz am Schluss vom Studium, dass sie sagen, und wir hätten uns gewünscht, ganz konkret, um uns auseinandersetzen mit Krankheitsbildern.
Ja.
Schizophrenie, wie du gesagt hast, bipolare Störung, manische Depression. Also wirklich mal ganz konkret. Und dann auch fragen, was generiert sich da draus für mich als möglichen Auftrag? Und was sind da innen Begegnungsmöglichkeiten, da innen auch Zugänge? Und das ist, wie der Teil fällt. Und jetzt zurück, da wäre da, wo du wirst in Unterrichtszeit.
Weil ich das ja an der Stelle verbinden kann. Also ich kann ja sozusagen bezugswissenschaftliche Perspektiven, also was ist ICD-10 oder 11, was ist DSM, was ist eine psychische Krankheit. Ich würde es auch erweitern auf andere epidemiologische bedeutsame Erkrankungen, wie Krebserkrankung, Schlaganfall, egal was. Das sind ja exemplarische Zugänge. Aber das miteinander in Verbindung setzen und um daraus abzuleiten, was sind denn konkret die Beiträge sozialer Arbeit am Ende, das ist diesen Menschen im Kontext ihrer Familien, ihrer Netzwerke, und die nehmen wir ja mit, besser gehen kann. Also was ist das, die Optimierung im Abgrenzung, sage ich mal, zur Medizin, zur Psychologie, zu Pflegewissenschaften, um dann am Ende wieder multiprofessionell gemeinsam zu überlegen, was machen wir damit? Aber wir haben eigenständige Aufgaben, wir haben eigene Zugänge, zum Beispiel die soziale Sicherung von Menschen, dass sie überhaupt finanziert werden, dass sie Alimentierungsstrukturen haben, dass sie einen Zugang zum Arbeitsleben finden. Wer macht denn das sonst? Ganz ehrlich, ist das eine ärztliche Aufgabe? Glaub nicht. Ja, die Frage der sozialen Unterstützung, also aktivieren, Kinder von psychisch kranken Menschen begleiten. Ja, wer macht denn das? Das ist doch Sozialarbeit, das ist doch theoretisch alles gut begründet. Also wir haben genügend Baustellen, theoretische Begründung, das zu machen. Aber um das miteinander in Verbindung zu bringen, brauche ich in der Lehre mehr Kompetenz, mehr Wissensspektren zu dem, was Störungsbilder denn auch sind.
Ja. Und du sagst natürlich etwas, und da wäre dann der dritte Teil, wo ich gerne mit dir noch so als Abschluss ausdifferenzieren würde. So, wer macht denn das? Und es gibt ja so Vertreter, die sagen, ja, das ist zukünftig Care-Arbeit. Also, dass das von Freiwilligen gemacht wird, dass da wieder zurückgespiegelt wird im Familiensystem. Also die gibt es schon, oder? Und das sind so Verwerfungen, die ich gerne mit dir jetzt noch anschauen würde. So gesellschaftliche Verwerfungen, so ökonomische Transformationen, digitale Transformationen, wo ich dich frage, hat das nicht auch einen Einfluss zum Verständnis, zum Selbstverständnis von psychischer Gesundheit? Und hat das nicht einen Einfluss und eine grosse Wirkung in der Steigerung von psychischen Belastungssituationen? Ja, bis hin mehr Krankheiten psychisch bedingt, mehr da drinnen auch Unterstützungsbedarf von Menschen, die psychisch einfach nicht mehr stabil unterwegs sind.
Also die Care-Arbeit ist ja Realität. Ja, es ist ja nicht so, dass sie neu erfunden wird, sondern wenn du auch überlegst, wie viele Menschen pflegebedürftig sind und wie viel sie im häuslichen, ambulanten Kontext versorgt werden durch ihre Angehörigen, ja, gerade bei älteren Menschen, die dann ihre Partnerin, ihre Partner haben, die selber über 70 sind und die ganzen Care-Arbeit leisten.
Und schwierige. Oder mit Demenz.
Absolut schwierig, absolut. Oder bei psychischen Störungen, also dass die Symptome, die Folgen aus dieser Erkrankung, wenn Angehörige nicht mehr es schaffen, den Tag zu strukturieren, ja, was bedeutet das für minderjährige Kinder, was bedeutet es für Partner in ihrem Familienleben, finde ich abenteuerlich zu sagen, das ist ein Ersatz. Ja, sondern eher im Sinne von, die soziale Arbeit ist hier gefordert, eigentlich noch mehr zu investieren, um auch Angehörige und die sozialen Umfelde in Blick zu nehmen. Also wir brauchen weniger in Zukunft nur den Blick auf den Fall im Sinne von Person, fallbezogene Perspektive, sondern wir brauchen wirklich eine Perspektive auf den Sozialraum, wir brauchen eine Perspektive auf das Leben in der Gemeinschaft, also ich sage mal, über 100 Jahre alt in der sozialen Arbeit, diese Perspektive Mary Richmond, Person in Environment, ist unser Spiel. Das haben wir drauf, da sind wir gut aufgestellt. Und das ist in Zukunft total erforderlich. Und gleichzeitig Angehörige stärken, Empowerment-Strukturen aufbauen, Menschen in eine Situation bringen, selber Entscheidungen zu treffen. Und deswegen ist zum Beispiel sowas wie Peer-Begleitung oder Genesungsbegleitung durchaus total berechtigt.
Da wäre ja auch ein Link wieder zurück ins Studium, oder? Also wie gesehen,
Peer-Arbeit. Absolut. Wir haben ja auch hier Projekte in anderen Feldern, zum Beispiel Segelteam beim Thema Behinderung. Super. Finde ich total bedeutsam. Wäre auch für psychische Störungen und für andere Bereiche total bedeutsam, das zu machen. Ja. Aber das ersetzt ja in keiner Weise ärztliche, medizinische, psychologische oder auch sozialarbeiterische Intervention. Mhm. Das ist eine Ergänzung. Und wie du sagst, das Risiko, wenn man das so einseitig sieht, um Kosten zu sparen oder irgendwas anderes, du belastest eigentlich nur die jeweiligen kleinen Subsysteme der Familie ohne nennenswert Vorteil.
Ja. Sag noch jetzt zum Abschluss gleich noch etwas, was zu den so übergeordneten Transformationsdimensionen, wo man drin steckt. Wir sind in einer digitalen Transformation, ja, und wo mehr als nur einfach eine Veränderung ist, sondern es ist wirklich, es transformiert Arbeitswelt, es transformiert Beziehungsfragen, es transformiert den ganzen Bereich von Finanzen. Also da drin steckt man. Und gibt es da irgendwo schon Bezugswert oder Referenzwert, wo man kann sagen, und da merken wir, dass die psychische Gesundheit wirklich darunter leidet oder muss neu definiert werden?
Die wird neu definiert. Da wird es neue Definitionen geben. Es wird auch neue Störungsbilder geben. Die gab es früher nicht. Also das wissen wir noch nicht, in welchem Ausmaß das passiert. Eins ist klar, es ist sehr deutlich, dass, wie gesagt, sozialer Zusammenhalt eine Rolle spielt. Wenn ich die Welt digitalisiere, ist das quasi über eine andere digitale Struktur dann erfolgt. Ob das die gleiche Qualität hat, bezweifle ich, weil es fehlen ja wesentliche zwischenmenschliche Faktoren. Das heißt, auch hier gilt, Digitalisierung ist kein Naturgesetz und die soziale Arbeit wird auch nicht entbehrlich sein, weil sie eben nicht über Algorithmen ersetzbar ist, sondern es läuft über Beziehungsarbeit im Vordergrund. Die vertrauensvolle Beziehungsarbeit, die Verlässlichkeit, die Begleitung in schwierigen Lebenssituationen, das kannst du über andere Strukturen nicht abfangen. Und die psychischen Belastungen werden sich verändern. Ob die mehr werden, weiß ich gar nicht. Aber es wird eine neue Justierung geben, möglicherweise hin zu auch der Fragestellung, wie viel muss ich eigentlich im Leben entscheiden am Tag? Ja, über Algorithmen, über digitale Welt. Wie viele Entscheidungsgremien oder Strukturen gibt es für mich in meinem Alltag? Und warum hat das gerade so eine Bedeutung, dass Menschen nach 3 Stunden ohne Mobiltelefon unruhig werden? Also was ist da passiert, dass es nicht mehr möglich ist, auf Dinge zu verzichten? Und das ist etwas, wo die soziale Arbeit total wach sein muss. Und sie muss auch verstehen, wie digitalisiert die Welt funktioniert, wie KI funktioniert. Und sie muss auch KI mitgestalten. Also für Informationsweitergaben, für Aufbereitung von Apps und so ist es notwendig, die soziale Arbeit damit proaktiv tätig ist.
Unbedingt. Also als Sozialinformatiker meine ich, wir müssen diesen Prozess mitgestalten und nicht reagieren, wenn sie gestaltet sind, im Sinne von einer Integration, sondern wir müssen ein inklusiver Teil sein in der Ausgestaltung von dem. Darf ich dich nicht noch fragen, ich schaue wirklich auf die Uhr, dass wir da uns nicht... wir haben ja auch gesagt, wir könnten anhängen. Nochmal, wenn wir die Transformationen, die wir drin sind, anschauen. Und jetzt hast du den Digital-Transformationsprozess angesprochen. Hast du nicht das Gefühl, dass die Digitalität auch unsere Lebensentwürfe so beeinflusst, dass das, was vor 10 Jahren allenfalls eine psychische Störung war, zum Beispiel Aufmerksamkeit, oder? Also die Aufmerksamkeitsspanne im digitalen Kontext nimmt immer mehr ab. Mhm. Dass auf einmal das, was früher als Aufmerksamkeitsstörung tituliert, einfach der Norm entspricht, wie die Digitaltransformation funktioniert. Ja, also weißt du, dass es auch Verschiebung gibt, nicht nur hinsichtlich Gesundheit, sondern dass etwas, was vor 10 Jahren als kranke Störung definiert worden
ist. Ich finde jetzt, du hast gesagt, du hast nicht mehr viel Zeit, aber jetzt machst du ja gerade selber ein Fass auf. Also psychische Störungen, Krankheiten sind eben nicht in sich geschlossene Objekte, sondern die sind abhängig vom Kontext. So, das heißt, die Ausprägung psychischer Störungen war immer auch ein Abbild der jeweiligen Gesellschaft. Denk mal an Hysterie Anfang des 19. Jahrhunderts, wo Menschen einfach theatralisch irgendwo umgefallen sind. Das gibt's ja heute so gar nicht mehr. Ja, oder dass man irgendwann quasi eher über theologische Strukturen, Schizophrenie-Strukturen erkannt hat und so weiter. Das ist immer abhängig gewesen von der jeweiligen Kultur,
gesellschaftliche Kultur,
von der Gesellschaftsstruktur. Und das wird ja bei psychischen Störungen nicht anders sein. Möglicherweise werden einige Störungen wegfallen und andere kommen dazu. Aber vom Grundsatz her geht es wirklich um die Frage, sind Menschen in ihrem Wohlbefinden klar? Also psychisch, sozial und körperlich. Wenn das zusammenkommt, die drei Sachen, dann sind sie relativ gut aufgestellt auch für die zukünftigen Belastungen. Ich habe da keine Angst vor, sage ich mal, die Wege auch entgegenzugehen. Aber wir müssen Menschen anders vorbereiten. Und die soziale Arbeit muss möglicherweise in den Studiengängen sich auch neu justieren und viel mehr auf diese Veränderung über das Change Management, die Transformation, wie du sagst, nochmal Rücksicht nehmen, weil es ist gerade eine immense Veränderung. Ich glaube, seit der industriellen Revolution haben wir das in der Geschwindigkeit nicht mehr erlebt.
Und in der Wucht und in der...
Jede Woche was Neues. Und das, was jetzt auf dem Markt ist mit KI, ist ja im Grunde schon alter Hut. Die sind in den Labors ja schon viel weiter. Wer weiß, ob du gerade echt bist.
Genau mit dem Schlusswort, dass ich nicht echt bin, sondern dass ich wirklich einfach nur ein Spiegelbild bin von langen Jahren innerhalb von dem Berufsfeld. Stefan, danke vielmals, dass du da bist. Ich wünsche dir alle physischen und psychischen Gesundheitsmomente, die du brauchst, damit du das umsetzen kannst, was du uns skizziert hast, wo ich finde, ja, das ist wichtig und das könnte tatsächlich auch fördern sie hinsichtlich den Menschen, die wir begleitet und betreut. Danke vielmals, dass du da
warst. Danke fürs Gespräch.
Das war das Fachgespräch von der Ost, Departement Soziale Arbeit. Ihr findet die Fachgespräche auf dem YouTube-Kanal und ihr könnt es dort auch abonnieren, wenn ihr am nächsten Fachgespräch folgen könnt. Ihr könnt es auch als Podcast hören auf Apple Podcast und auf Spotify und auch dort abonnieren für das nächste Fachgespräch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal.